So, servus miteinander. Zurück im Besenwagen und mal wieder auf dem Weg nach, irgendwie doch eines der Zentren Radsport Deutschlands, nämlich nach Süddeutschland und heute so richtig tief nach Bayern rein. Wir nähern uns der Heimat unseres heutigen Gastes und leider Gottes muss ich euch enttäuschen, wenn ihr jetzt denkt, es wäre Burgi. Nein, es ist nicht Burgi, aber es ist in der Nachbarschaft. Später mehr dazu. Wir haben auf jeden Fall auf dem Weg noch etwas Zeit, uns über unseren wöchentlichen Quatsch zu unterhalten. Präsentiert wird das Ganze natürlich wie immer von Rafa, speziell von Rafa Custom, wo ihr euch eure eigenen Trikots designen könnt. 5 an der Zahl müssen es sein, dann geht eine Bestellung mit Rafa-Qualität an euch raus. Probiert das aus. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner ist Andi Stauff.
Aber ja, es freut mich, dass wir dem unserem Idol, unserem großen Idol, immer dichter kommen und vielleicht parkt er irgendwann unser Besenwagen echt mal vor Boogie seinem bayerischen Schloss, was er sicherlich auch hat.
Wir hatten ja am Wochenende schon eine Aufnahme, da kommt die Folge etwas später raus, aber da war Boogie auch schon ein bisschen Thema. Also wir nähern uns auf jeden Fall seinem Dunstkreis. Ich habe diese oder letzte Woche mal eine Entdeckung gemacht bei mir, über die wird Paul sich vielleicht freuen.
Ich
feiere gerade immer so ein bisschen länger Fahrrad, weil ich denke, wenn ich da mal so in einem Rutsch nach Berlin fahren will, wäre es vielleicht nicht schlecht, vorher so ein paar Kilometer am Stück gefahren zu sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt so mit der Zeit festgestellt, dass ich scheinbar vom Trainingstyp her voll der Ossi bin. Lange, langsam, ich werde immer stärker. Das ist doch genau das Ossi-Ding, oder?
Ja.
7 Stunden fahren, 8 Stunden fahren.
Früher hat man die Ossis darüber belächelt und mittlerweile ist das halt moderne Trainingsmethodik wieder, ja.
Echt, ist sogar modern?
Ja. Also man geht wieder dahin zurück, lange Einheiten auch ruhig zu fahren. Ne? Das macht dich tatsächlich besser. Nur das zu machen, jetzt nicht, aber ja, in Kombination mit anderen Sachen ist das schon ganz hilfreich.
Ja, richtig geil. Da können wir unseren heutigen Gast auch nochmal genauer zu befragen. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher, dass das mein Ding ist. Ich habe gleich mal eine Frage an euch beide, dass ihr ein bisschen warm werdet hier.
Ich entschuldige mich schon mal, dass ich so am Schmatzen bin, aber ich habe mir M&M's Peanut geholt und die sind mega geil.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
M&M's Peanut.
Nicht essen beim Podcast.
Ich weiß, sagt der Fabi immer, deswegen trinke ich jetzt mal was.
Es haben Hörer schon öfters mal gefragt und ich will das jetzt mal von euch beiden wissen. Jetzt sitzen wir hier seit 2 Jahren im Besenwagen, aber ihr habt eigentlich noch nie von euren Besenwagen-Erlebnissen erzählt. Wir fragen das ja manchmal Gäste, aber eigentlich müsstet ihr ja auch Besenwagen-Momente in euren Karrieren gehabt haben. Paul, hast du irgendwas parat?
Nee, also nix. Nur ein so ein Ding ist ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, das war 2010. Da war ich bei Müllram. Wir sind Henninger Turm oder Eschborn Frankfurt, KM, wie das damals hieß, gefahren. Und vor dem Rennen war es das große Ziel, das Radrennen zu gewinnen. War natürlich auch in Deutschland und, 2009? Auf jeden Fall Fabian Wegmann gewinnt. Ganz knapp im Sprint und wir mussten das Rennen von Anfang an kontrollieren und auseinandernehmen. Und dann, ich habe irgendwann meine Aufgabe getan, bin dann so richtig so, ich hätte noch weiterfahren können, aber Sportleiter meinte, nee, kannst ruhig aufsteigen, natürlich direkt gemacht. Und in so einen Linienbus eingestiegen. Weißt du, manche fahren ja so Linienbusse hinterher. Mhm. Habe mich vorhin hingesetzt und habe ich, glaube ich, das Radrennen noch 3-mal gesehen währenddessen. Weil der Bus fährt natürlich nicht direkt zurück, fährt hinter dem Feld hinterher und dann immer wieder so Punkte, die sich kreuzen. Ja. Habe ich quasi auch noch Radrennen geschaut und war dann später im Ziel als Fabian Wegmann.
Ja gut, normal, oder?
Ja, nee, also normal so ist ja irgendwie im Besenwagen einsteigen eigentlich schon so ein Weg, um vielleicht auch eher nach Hause zu kommen, weil du steigst irgendwo aus, gehst dann zum Pfleger, der fährt dann schon mal eher ins Ziel, aber den habe ich ja immer wieder verpasst, weil der irgendwie so weit hinten dran hing, der Besenwagen, dass dann die Pfleger immer schon weg waren und dann war ich tatsächlich später im Ziel als der Sieger. Und hätte ich auch mit dem Rad selbst zurückfahren können und einfach im Rennen bleiben. Im Gruppetto wäre ich eher im Ziel gewesen.
Hast du wenigstens Gesellschaft gehabt?
Nee, ich war relativ alleine. Also ein Busfahrer halt.
Bitte nicht mit dem Busfahrer sprechen.
Das war halt noch vor der Zeit, wo man den Garmin genutzt hat, um nach Hause zu navigieren.
So, Andi, aufwachen.
Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber irgendwo gab es mal Bier in dem Besenwagen. Das war ganz cool eigentlich.
Da hat so ein Kasten drin gestanden, oder was?
Aber, ja, genau. Ich kann jetzt, aber das, ich denke mal, das war bei einem deutschen Rennen sogar noch. Also müsste ja schon ein bisschen länger her sein. Aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wo das war.
Kann sein, dass rund um Köln kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
Da saß ich aber nicht im Besenwagen. Also das,
ja, das stand sich auch nicht im Start.
Sein.
Hm? Nee, aber also beim deutschen Rennen. So viel bleiben ja nicht übrig, ne?
Ich glaube schon, ja. Es kann aber auch woanders gewesen sein. Also ich saß schon ein paar Mal im Besenwagen. Das besonderste Besenwagen-Erlebnis war wahrscheinlich in Südkorea, weil da war der, das war so ein richtig asiatischer Reisebus, wie man sich ihn vorstellt, mit so Vorhängen am Fenster und so aus so Spitze. Gold. Und ja, eine schöne Landschaft auf jeden Fall.
Ja, manchmal ist Busfahren ja geil.
Fand ich, ja, in dem Fall schon. Das war besser als das Rennen. Da gab es keine Dopingkontrollen und das Tempo an den Bergen war, selbst für mich als World Tour Fahrer damals bei einem Amateurrennen in Südkorea, relativ hoch, um es mal so zu sagen. Und da dachte ich mir irgendwann so als Saisonabschluss, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt geben. Und ja, habe mich an den Rand gestellt und gewartet, bis der Bimmelbus kam. Und das war dann eigentlich eine ganz coole Fahrt, so ein bisschen Sightseeing.
Geil. Ja, Basti, hast du einen,
aber da gab's kein
hast
Bier.
Du einen Besenwagen im Moment?
Ich hab tatsächlich auch, bin ich einmal Besenwagen gefahren, auch so Linienbus, und zwar ein Rennen, was Arthur Gajek gewonnen hat. Rund im Odenwald. Kennt ihr das noch? Ist das mal einer gefahren?
Nee.
Das war,
ja, ich glaub
das
nicht.
War, glaube ich, eine Woche vor oder eine Woche nach dem Henninger-Turm immer früher. Und war auch so eine ganz gute 100 Kilometer bergige Runde. Und ich glaube, ich war am zweiten Berg schon abgestellt oder so. Und mich dann auch in so einen, ja, genau, so einen Linienbus gesetzt und bin auch bis dann ins Ziel gefahren. Es hat auch übelst lang gedauert. Aber ja, was willst du machen, ne? War jetzt irgendwie nicht so lustig, aber das ist das einzige Mal, dass ich in so einem Bus gesessen habe.
Ja, dafür kamen danach noch sehr viele mit uns jetzt.
Genau.
Ja.
Stimmt.
Ja, hier gibt's immer Bier. Oder Wein auch mal.
Man ist besser versorgt. Warm ist es auch in der Regel.
Und manche Mitfahrer waren auch irgendwie nachher erfolgreicher als vorher. Das haben wir in letzter Zeit nicht mehr so beachtet, ne? Jetzt gibt's ja keine Rennen mehr. Sonst eigentlich immer so Besenwagen-Gast und irgendwie Woche nachher Rennen gewinnen oder sowas.
Das stimmt. Wollte mich eigentlich auch mal als Gast reinholen, bevor wir Eroica fahren.
Ja. Ey, du bist echt heiß da drauf, ne?
Ey, heiß wie Frittenfett, Junge. Eine Woche später sind zwei, ja,
eigentlich
zwei Cross-Bundesliga-Rennen hier in Kleinmachnow, weißt du, auf der DM-Strecke.
Junge. Ja, aber Eroica ist ja 140 Kilometer.
Ja, das ist kein Problem. Ey, ich bin Ossi, Mann. Da, weißt du, fahre ich zweimal 300 irgendwie sowas und dann läuft das.
Guter Plan.
Guter Plan.
Vor allem ist das im Oktober.
Ja, und?
So, ganz schön weit bis dahin. Jetzt überziehen wir
ja,
nicht.
Ich kann richtig Form machen. Ich habe eher Angst, dass bald dass wir da selbst Radrennen fahren mit LKT. Nach dem, was unser Gast erzählt hat, der hört sich ja ganz also an, als wenn wir im November noch Schneeschippen sind, damit wir Radrennen fahren können, so ungefähr.
Ja, es bleibt.
Goldener Oktober, sag ich dazu nur.
Indian Summer. Das
ist jetzt die letzten Jahre immer super, super Wetter.
Ja, besser als im Frühjahr auf jeden Fall.
Remo Facts. Weißt du, richtig stabile Facts. Leg lieber Handy weg. Hör zu. Rainbow Facts.
Also, Rainbow hat sich mal wieder Gedanken gemacht. Es sind ja oft Tiere hier bei den Rainbow Facts, die Protagonisten, um gewisse physikalische Verhältnisse, Formeln und Gegebenheiten der Physik zu verdeutlichen. Diesmal wird es auch gar nicht großartig kompliziert, sondern Rainbow hat sich einfach nur überlegt, was sind so die schnellsten Tiere und wie könnte man die Geschwindigkeit von den Tieren auch mal so ein bisschen verdeutlichen, weil man muss sich ja mal vorstellen, also ich kann das schon mal vorwegnehmen, das schnellste Tier ist der Wanderfalke im Sturzflug und so ein Falke ist aber ja zum Beispiel wesentlich kleiner als Staufi und Rainbow hat die Geschwindigkeit von dem Wanderfalken, um das zu verdeutlichen, mal darauf umgerechnet, wie das eigentlich wäre, wenn Staufi diese Geschwindigkeit hätte. Also so, dass man auf die Körperlänge gerechnet dieselbe Geschwindigkeit erzielt. Verstanden wie? Also ein Kilometer für einen Wanderfalken, der nur 58 Zentimeter groß ist, ist ja natürlich irgendwie für ihn weiter als für dich. So, Vorsicht. Wanderfalke, Sturzflug, wie schnell wird der? Jeder ein Tipp?
270 km/h.
271.
389.
Ja, Staufi, habe ich wohl gewonnen.
Schon massiv. Also wenn man sich mal vorstellt, sitzt im Auto und versucht 390 zu fahren, ist schon schnell, ne? Und der Kollege dann mit 58 cm Körperlänge, das sind 186 Körperlängen pro Sekunde. Wenn Staufi mit 1,93 Meter das versucht zu machen auf dem Rad, muss er 1292 km/h fahren.
Alter Schwede.
Also gibt schon einen Überschallknall bei Staufi dann. Nebeltrichter. Jeder mal googeln, was das bedeutet. Bilder zu Nebeltrichtern ist großartig. Ich mache mal noch zwei Tiere exemplarisch. Es gibt hier noch mehr, aber es gibt hier noch den Steinadler, aber da der langsamer ist, ist das irgendwie uninteressant im Moment.
Die Adler sind schon die Kings, kann das sein?
Ja, so ein Falke ist halt ein bisschen kleiner als so ein Adler, deswegen ist der nochmal irgendwie schneller. Adler ist ein bisschen zu groß. Es geht dann, glaube ich, auch wieder um CW-Wert. Jetzt Vorsicht. Mexikanische Bulldog-Fledermaus. Grandioses Teil. Ich muss Bilder davon posten. 160 km/h, aber bei 9 cm Körperlänge. Das wird richtig stabil. Das sind 493 Körperlängen pro Sekunde. Staufi müsste 3431 km/h fahren. Dann wird es echt schwierig. Ich glaube, dann erhitzt man auch relativ stark schon langsam.
Ja, müsstest du mir jetzt nochmal verdeutlichen, wie schnell das ungefähr ist. Gibt es irgendein...
Was 3400 Ding ist?
Oder Gefährt?
Ey, es gibt nur Flugzeuge, ja, die so schnell
Mach
sind.
Mach ist das?
Also Mach 3 halt, ne?
Ja. Ist das Mach 3? Ja.
Also so ein bisschen mehr, glaube ich.
Ja, ja.
Nee,
ja,
so
ja,
über,
ja, es macht 3. Und Ayrton Senna fährt bei
über
Ferrari.
Über 1000
ja,
genau. Ist irgendwo... Warte, ich google das direkt, bevor wir hier jetzt wieder... Mach 1 km/h. Ja, nicht ganz. 1234,8 Kilometer pro Stunde ist Mach 1. Also 3600 wäre Mach 3 und 3400 musst du fahren.
Ja, fast. Okay.
Aber so in Mach kannst du es dir natürlich jetzt vorstellen, ne?
Ja, viel, viel realistischer.
In Mach kann ich mir vorstellen, ja.
Also meine Concorde macht auch so. Ein Mach, weißt du? Das halt.
Ja, ja, genau.
Ja, halt dreimal so schnell.
Es gibt nicht so viele so schnelle Flugzeuge, bemannte Flugzeuge. Ich habe das die Woche erst gesehen.
Ja, wie viele gibt es? Also gibt es ein bemanntes Flugzeug, was so schnell ist?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Fast Mach 3.
Es gibt eins, was 8000 km/h erreicht. Und ich glaube
von Tesla
drei oder vier. Nee,
von Riganti. Von Riganti Air ist das.
Mach 8000.
Ist 8000 km/h schnell.
Riganti Airlines.
Ich pack das in die Shownotes.
Riganti
so
Private
Instagram
Enterprise.
Post zu, genau. Aber das sind alles, ohne Scheiß, Flugzeuge aus schon ewig her. Also alles vor 1980, weil die NASA da mal so sau viel Kohle bekommen hat, sau viele Experimente gemacht hat. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen kalte Krieg.
Um bei Riganti zu bleiben, da hatten sie alle noch richtig Bock.
Richtig Bock. So, genau, mexikanische Bulldog-Fledermaus haben wir. Jetzt letztes Ding, klingt langweilig, ist aber eigentlich krass, Taube.
Ey, die kacken überall hin, die können nicht schnell sein.
Taube, Junge, hätte ich nie erwartet, 149 km/h, aber als Durchschnitt auf 640 Kilometer. Ja, wir haben es auch nochmal nachgecheckt. Das ist wirklich
was
richtig.
Was für eine Taube denn?
Ja, Vorsicht. Es gibt ja Taubensport, ne? Man tut das immer so ein bisschen ab, aber eigentlich sind die Teile richtig krass. Kurz Geschwindigkeit verdeutlicht. 37 cm Körperlänge sind 112 Körperlängen pro Sekunde. Staufi müsste 777 km/h fahren und zwar auf ganz schön weit. 640, also gut, das dauert dann nicht mehr so lange, aber naja, du musst ja weiterfahren eigentlich, glaube ich, genau, wenn man das wieder verdeutlicht. Aber geil, dieser Taubensport, Vorsicht, teuerste Taube ever, $1.4 million, heißt Armando.
Wo ist die hingegangen? Arabische Emirate?
Gar keine Ahnung, aber das ist halt, was so eine Taube kann, ne? Navigieren und hohen Durchschnitt fliegen. Deswegen ist dieser Sport anscheinend so populär. Jetzt nicht in meinem Dunstkreis, aber man zahlt viel Geld für Tauben. Jo, so viel zu den heutigen Rainbow Facts. War wieder spannend.
Vielen Dank, Rainbow.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Pinguin demnächst wieder so drauf hat. Oder der Kolibri. Ich weiß gar nicht, an welchem See genau, Chiem oder Tegern, oder das kann uns unser heutiger Gast vielleicht gleich beantworten. Es ist Dan Lorang, der Head Coach von Bora und auch in seiner Ausschreibung dort Head of Innovation. Hi Dan.
Hallo Bastian, hallo alle zusammen.
Hallo.
Servus.
Ja, es ist der erstere, also der Chiemsee, so 15 Kilometer weg. Und für die Langlauffreunde, da wo ich wohne, Unterwössen, ist in der Nähe von Reit im Winkel. Das ist so dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff.
Dann bist du ja quasi Nachbar vom Boogie und vom Ralf, oder?
Fast. Ja, gar nicht so weit weg voneinander. Ja, so 20 Kilometer. Ja.
Was ich auch gar nicht wusste bis zu meiner Recherche heute, ist, dass du schon relativ früh beim Cervélo Testteam schon im Radsport gearbeitet hast. Das ist mir heute erst aufgefallen. Ich weiß nicht, Jungs, habt ihr das gewusst?
Ja, das stimmt. Also das war, ich glaube, vor genau 10 Jahren, im zweiten Jahr vom Cervélo-Testteam, wo ich, sage ich mal, als Sportwissenschaftler über die Cross-Klinik, das war damals die Klinik, die für die Leistungsdiagnostik zuständig war beim Cervélo-Testteam, im Prinzip die Sportler betreut habe, Damen-Männer-Team, wir Leistungstests gemacht haben und damals diese sportwissenschaftliche Leistung schon zur Verfügung gestanden hätte. Aber wir noch weit davon weg waren, dass die auch so in Anspruch genommen wurde. Also da, das war aber von beider Seiten ein bisschen schwierig. Ich noch relativ jung, nicht ganz so lang von der Uni und dachte, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Und auf der anderen Seite natürlich Radsportler, die das schon ewig machen und erstmal skeptisch waren. Was will er uns da erzählen? Aber das wurde wirklich von Woche zu Woche, von Monat zu Monat besser. Und ich bedauere es bis heute noch, dass das Team nicht weiter, dass das Team da nicht mehr weitergab. Weil wir hatten damals schon sehr gute Konzepte auch entwickelt, wie man eine Tour de France fahren kann oder auch vorne mitfahren kann, wie man das grüne Trikot gewinnen könnte. Also das lag damals schon in der Schublade und war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
Dan ist zurzeit ein sehr gern gesehener Podcast-Gast. Ich glaube, es gibt locker 5 Podcasts aus der jüngeren Vergangenheit, wo er schon zu Gast war. Wer da Lust hat, kann sich gern mal da im Triathlon-Bereich umschauen und umhören. Es gibt einiges an Content, wen das jetzt heute bei uns interessiert. Ich dachte mir, ja gut, viele der Fragen, die so auf der Hand liegen an so einen Trainer aus dem World Tour-Team oder aus dem Top-Triathlon, sind schon gestellt. Und ich schaue mal, ob ich nicht Fragen finde, die dir vielleicht noch nicht gestellt worden sind. Vorsicht. Jan Frodeno muss nächstes Jahr bei Bora verpflichtet werden. Du musst ihn über den Winter zum Straßenfahrer machen. Wo setzt du ihn ein? In welchem Job im Team, im World Tour Team, kann er gute Arbeit leisten? Schätz das doch mal ein. Ich denke mal, dass er schon die Leistung theoretisch liefert, in der World Tour mitzufahren, oder?
Ja, ich denke, man muss sich den Athleten anschauen, den Jan. Ein sehr großer Athlet mit über 1,90. Er hat, wenn er Renngewicht hat, 74, 75 Kilo.
So leicht ist der dann?
Ja, das ist schon extrem. Was er auch über Jahre da, sage ich mal, auch halten kann, das ist jetzt nicht so, dass der sich jetzt jeden Tag da, dass er hungern muss, sondern wirklich eine Sache, die er sich da über Jahre auch erarbeitet hat. Aber ich würde ihn trotzdem dann eher bei Rennen sehen, sage ich mal, welligem Profil, bei Rennen, wo es darum geht, konstant ein hohes Tempo zu fahren. Tempowechsel wäre sicherlich nicht unbedingt sein Ding als Triathlet auf der Langstrecke. Vielleicht könnte man überlegen, da die Zeitfahrqualität noch ein bisschen auszubauen, so in diese Richtung, also als Helfer für Tempoarbeit, als Zeitfahrer oder auf welligem Terrain.
Also könnte er quasi der deutsche Thomas de Gent werden?
Ja, so in etwa, ja, aber da müssen wir dann schon nochmal sehr spezifisch trainieren. Ich glaube, das wird auch mit der besten Trainingsmethodik schwierig jetzt noch.
Dein neuer Arbeitskollege, beziehungsweise auch Teamkollege, ist der Hendrik Werner. Hendrik war bei uns auch schon im Podcast, die Folge ist schon eine ganze Weile her. Heißt Hummelmodus, war sehr beliebt, wer sie noch nicht gehört hat, direkt mal reinhören. Ja, und Hendrik ist eben seit dem Winter, glaube ich, bei Team Bora unter Vertrag, hauptamtlich auch als Trainer, so wie du. Und ich kann mir vorstellen, so vom Charakter von Hendrik her, wie ich ihn kenne und so wie ich dich bis jetzt kennengelernt habe, ihr passt ganz gut zusammen. Ja, erzähl doch mal, wie läuft da die Zusammenarbeit bis jetzt so? Was hast du von Hendrik schon so mitbekommen? Wie hast du ihn erlebt?
Also wir kommen sehr gut klar, sowohl menschlich als auch fachlich, wie du gesagt hast. Natürlich haben wir das jetzt bei den Rennen so nicht gesehen, aber bei den Trainern geht es ja vor allem ums Training, auch um die Zusammenarbeit in diesem Trainerteam. Wie gestaltet sich das? Welche Philosophie hat jemand? Als wir Ende letzter Saison wussten, wir brauchen noch einen neuen Trainer, da ist mir sein Name gleich in den Kopf gekommen, weil ich hatte ihn kurz vorher persönlich mal kennengelernt. Ich wusste aber, dass er schon relativ lange im Radsport als Trainer tätig ist, dass er natürlich auch schon gewisse Erfolge als Trainer gefeiert hat mit dem Giro-Sieg vom Tom Dumoulin zum Beispiel. Und diese kurze Kennenlernphase hat mir eigentlich gezeigt, dass es ein Trainer wäre, der sehr gut zu uns passen würde, der auch nochmal ein paar neue Impulse reinbringen könnte von der Persönlichkeit her und der einfach menschlich eine Bereicherung fürs Team ist. Und da kann ich zu 100% sagen, das ist genauso gekommen, genauso eingetroffen und er ist, glaub ich, sehr gut im Team angekommen.
Weil du gerade schon Struktur oder ja, als Trainerstab, aber der zusammen angesprochen hat. Ich weiß nicht, das hast du bestimmt irgendwo in den 100 Podcasts auch schon mal beantwortet, aber man kennt es aus vielen Teams, es gibt einen sportlichen Leiter und einen Trainer und dann irgendwie, keine Ahnung, Sportler X hat seinen Trainer, aber gleichzeitig auch seinen sportlichen Leiter. Ist die Struktur bei euch genauso? Oder habt ihr auch Trainer, die gleichzeitig sportliche Leiter sind, wie vielleicht Hendrik Werner auch einer ist? Ich weiß nicht, ob du im Auto sitzt, wahrscheinlich eher weniger, oder?
Genau, also eine sehr gute Frage, weil das ist auch eine Sache, die sich entwickelt hat. Ich habe das bei Cervelo noch gekannt, dass da gab es jetzt mit eigenen Teamtrainern, war ja noch nicht so da, sondern da hatte jeder seinen Trainer irgendwo und dann gab es eben natürlich die sportlichen Leiter, da war die Kommunikation manchmal schwierig. Bei uns im Team ist es wirklich so, dass über die Jahre sich das so entwickelt hat, es gibt ein Sportler hat seinen Trainer, er hat seinen sportlichen Leiter, aber alles, was Training ist, der tägliche Kontakt, jetzt auch in der Corona-Zeit, also das ist schon alles, sind alles Sachen, die der Trainer macht. Und er ist in engem Austausch mit dem sportlichen Leiter. Natürlich meldet sich auch mal der sportliche Leiter beim Trainer, fragt, wie es ihm, beim Athleten, fragt, wie es ihm geht. Aber der sportliche Leiter verlässt sich und kann sich auch darauf verlassen, dass der Trainer einen sehr engen Kontakt mit ihm pflegt. Und wir haben Trainer, die sind auch sportliche Leiter, also die haben die Lizenz. Sie sind auch bei Rennen mit dabei, eigentlich alle außer ich. Das ist Helmut Dollinger, Hendrik Werner und Silvester Smit. Aber sie sind dann immer diejenigen, die das, sagen wir mal, das zweite Auto fahren. Also der Gedanke ist so ein bisschen dahinter. Während dem Rennen haben die sportlichen Leiter natürlich schon die, sage ich mal, das ist ihr Hoheitsgebiet. Die Trainer halten sich da zurück, stehen beratend zur Stelle. Und es ist natürlich dann praktisch, wenn der Trainer auch das zweite Auto einfach fahren kann. Bei mir hat sich das so nicht ergeben. Und das kommt auch daher, weil ich nie auf diesem Level auch Radrennen gefahren bin. Ich habe meine Expertise in ganz anderen Dingen. Wenn ich bei einer Tour de France dabei bin, kann ich, obwohl ich das Auto nicht fahren kann, ganz anderen Input noch geben, ganz andere Aufgaben übernehmen und muss dann nicht unbedingt das Auto fahren. Aber der Gedanke ist schon, dass es eine klare Rollenaufteilung gibt, aber es eine sehr enge Kommunikation gibt. Also es ist immer so, dass sportliche Leiter, Trainer, Athlet so ein Dreigestirn sind, die versuchen, eine hohe Kommunikation zu haben und wo es auch keine großen Geheimnisse geben sollte. Wir nutzen das zwar manchmal, wenn wir jetzt mit einem Sportler was besprechen sollen, jeder hat so ein bisschen seine Art und Weise. Also jeder bringt menschlich andere Herangehensweisen mit. Und das nutzen wir natürlich. Einmal, dass der sportliche Leiter mit dem Sportler redet, dann der Trainer. Und dass man einfach guckt, okay, wie können wir im Prinzip nachher das beste Endergebnis für den Athleten erreichen. Und ich finde, dass das bei uns im Team extrem harmonisch auch ist. Also es gibt keine Diskussionen, keine Kompetenzgerangel, dass der Trainer sagt, ja, was sagt denn der sportliche Leiter da oder umgedreht. Es ist extrem viel Vertrauen da, auch in die Trainerarbeit, muss ich sagen, angefangen vom Enrico Polschke, der ja der chefsportliche Leiter ist und der extrem auf die Trainer vertraut, der zwar die primäre Rennplanung macht, aber dann immer auf uns zukommt und mit uns abstimmt, was denkt ihr, wo soll man Höhe machen und sich dann auch, also auch diese Ratschläge, diese Konzepte annimmt. Und das hat sich über die letzten 4 Jahre wirklich sehr, sehr gut entwickelt.
Ja, und da habe ich noch eine Frage zu. Also Trainer sind ja in der Regel Sportwissenschaftler. Ist ja wahrscheinlich bei den meisten der Fall, zumindest auf dem Niveau, auf dem ihr da arbeitet. Und habt ihr vom Team aus Schulung gehabt im Umgang, also im sozialen Umgang? Also wie man mit Menschen arbeitet, ist immer was anderes. Ich meine, du arbeitest halt mit Zahlen, siehst halt einen Wattwert und denkst, ja gut, der muss es aber eigentlich hinkriegen, aber dann hat der Junge vielleicht irgendwie einen schlechten Tag oder Stress zu Hause. Das sind ja so dann irgendwie soziale Komponenten, die mit reinspielen, irgendwie so eine Leistung von einem Athleten. Und ich weiß von anderen Teams, wo Trainer arbeiten, die dann sozial nicht so ganz kompetent sind und dann halt die Problematik zum Teil zu Hause nicht sehen oder was Regeneration angeht, weil sie selber auch in die Radrennen gefahren sind auf dem Niveau oder gar nicht aus dem Sport kommen. Habt ihr da spezielle Lehrgänge zu gehabt oder bringt da einfach jeder von euch glücklicherweise das richtige Händchen auch mit?
Also wir haben ja mit, sage ich jetzt mal, Helmut Dollinger, Sylvester Smith und auch Hendrik ist ja selber auch Radrennen gefahren. Jeder auf einem gewissen Niveau. Ich meine, Sylvester Smith ist einer der Fahrer, der am meisten Grand Tours hat. Also der hat extrem viel Erfahrung. Also sprich, der hat dann eine universitäre Ausbildung jetzt noch gemacht. Das heißt, da ist es auf jeden Fall da. Der weiß, was es heißt, eine Grand Tour zu fahren. Der weiß, welche Probleme es gibt. Der bringt auch aufgrund der Nationalität noch eine andere Mentalität mit, sage ich mal. Das ist ja auch das Schöne. Wir sind aus unterschiedlichen Nationen. Ich glaube, wo das eher am problematischsten sein könnte, wäre bei mir, weil ich tatsächlich nie auf diesem Level Radrennen gefahren bin. Aber ich habe über die Jahre, glaube ich, gelernt, auf diese Sache noch einzugehen. Ich würde mal vermuten, dass wenn man fragt, okay, was kann der besonders gut? Ich hoffe und ich denke, das ist die Empathie. Also ich kann mich sehr gut in Athleten reinversetzen. Ich höre sehr viel zu. Und man muss sich das ja mal so vorstellen, dass im ersten Jahr, als ich zum Team gekommen bin, war ich der Triathlon-Trainer. Okay, man wusste zwar, das Velo-Test-Team war ja mal, aber ich habe 9 Athleten bekommen, Sam Bennett, Pascal Ackermann und wie sie alle heißen. Und man hieß, okay, ihr kriegt jetzt einen neuen Trainer, der ist Triathlon-Trainer. Der war Triathlon-Trainer und der soll euch jetzt zur Weltklasse führen. Also da habe ich mir am Anfang deutlich mehr Widerstand erwartet und das war gar nicht da. Die Athleten haben mir eine Chance gegeben. Ich habe gar nicht erst versucht, ihnen zu erklären, du, wenn du im Endspurt bist, dann musst du dich so und so verhalten, weil ich habe gar keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, wann du ungefähr losfahren kannst, um deine maximale Geschwindigkeit zu erreichen, wie wir das trainieren können und kann dir nachher analysieren, wo eventuell theoretisch noch eine Möglichkeit gewesen wäre. Und genau so trete ich auch gegenüber dem Athleten auf. Also ich versuche nicht irgendwas zu sein, was ich gar nicht sein kann, sondern versuche mit ihnen zu reden und dass sie mir ihre Erfahrungen mitgeben und versuche ihre Sorgen zu verstehen. Und bis jetzt fahre ich da wirklich sehr gut und denke auch, dass das beim Athleten genauso ankommt. Und ich muss auch sagen, wie du sagst, Sportwissenschaft, jeder denkt an Daten. Bei uns sind Daten 50% der Geschichte. Also Daten ist das eine, es ist sehr gut, weil wir die Fahrer nicht so oft sehen können immer. Das heißt, es ist gut, wenn du jeden Tag deine Trainingseinheit hast, aber das, was für mich zählt, erstmal ist, was der Athlet mir am Telefon sagt, was er mir face-to-face sagt, was er fühlt, was er denkt. Ich beschreibe es immer sehr gerne mit diesem Beispiel. Das ist der Formel-1-Fahrer, der in seinem Auto sitzt. Als Ingenieur sehe ich zwar die ganzen Daten, aber die richtigen Infos kriege ich vom Fahrer, wie das Auto sich in der Kurve verhält, wann es weggeht. Das sind einfach Informationen, die kann mir kein Messgerät geben. Und da bin ich froh und versuche da ein enges Vertrauen zu dem Fahrer aufzubauen. Weil das Wichtigste, was du als Trainer brauchst, ist 100% Commitment von dem Athleten. Und wenn das, was du angesprochen hast, nicht funktioniert, dann wirst du dieses Commitment nie kriegen. Weil er immer nur denkt, naja, so wie beim ersten Jahr ist der Velo bei mir. So am Anfang, ja, der Wissenschaftler und ja, der kommt gerade von der Uni und dann halte ich da noch einen Vortrag und rede da irgendwas. Da hat mich der Teamchef auch mal zur Seite genommen und gesagt, hey, das war alles toll, was du da erzählt hast, alles richtig. Aber du musst es einfach anders rüberbringen, damit dir jemand zuhört. Und da habe ich auch sehr viel gelernt und ich denke, das ist auch eine Entwicklung, die man als Trainer macht.
Jetzt hast du gerade als Sportler zum Beispiel zwei Sprinter gehabt. Der eine war dann noch sehr junger Sprinter, Neoprofi, als du mit angefangen hast, mit ihm zu arbeiten, und der andere war schon ein erfolgreicher Sprinter. Wie hat sich das da unterschieden? Also konntest du auch einem Sam Bennett noch erklären, wann er besser losfahren soll? Oder?
Also bei Sam muss man ja sagen, als ich ihn bekommen habe, hatte er noch, ich meine, das war das erste Jahr, dass wir World Tour waren, also er hatte noch keinen World Tour Sieg. Also man wusste, der kann was, er hatte auch schon Siege, aber es war noch kein Weltklasse-Sprinter. Und das war ja auch meine Chance, weil es ist natürlich immer schwieriger, wenn du einen Weltklasse-Mann hast und den versuchst du auf dem Level zu halten, als jemanden, der gerade so davor ist, dann nochmal den letzten Sprung zu geben. Und bei Sam war das eine Kombination aus Trainingsumstellung, aber auch sehr viel, ich würde jetzt mal sagen, mentale Arbeit, also Gespräche führen, Selbstvertrauen geben, wenn es mal nicht geklappt hat, zu analysieren. Das war ein Sportler, der sehr viel auf diese Daten auch gegeben hat. Und den ich eher versucht habe, so ein bisschen, also nicht wegzukriegen, sondern ihm sehr schnell Erklärungen zu liefern, deshalb war es so. Und dann aber auch wieder ihm zu sagen, hey, aber das ist die eine Seite, verlass dich auf deine Stärken, konzentriere dich auch auf dein Gefühl. Also, dass ich ihn versucht habe, ein bisschen von dieser Datengetriebenheit wegzukriegen und nicht zu kopflastig zu sein. Und das war eine Arbeit, die bei Pascal gar nicht nötig war. Der Pascal ist so richtiger Instinktsprinter, also im Prinzip der zeichnet alle Daten auf und so und der trainiert auch, sage ich mal, in großen Trainingsphasen danach, aber der wird immer aus dem Instinkt handeln und bei dem musste ich das nicht machen. Da muss ich dann eher sagen, Pascal, das waren jetzt 300 Meter bis zum Ziel, das und da, aus dem und dem Grund hat es diesmal nicht geklappt, du warst der Schnellste, aber es konnte nicht gehen, so viel Leistung kannst du nicht produzieren, aber nie als Vorwurf, also immer nur so, als ich sehe den Trainer immer nur als Berater, weil es ist die Karriere des Athleten, es ist, was er macht, er entscheidet und ich kann ihn immer nur beraten und sagen, du, was ich hier sehe, ist, du bist top in Form, nur es war einfach 50 Meter zu lang und dann zeige ich das und so waren das zwei ganz unterschiedliche Typen, einer mehr der Kopfmensch, Sam Bennett, und Pascal eher der Gefühlsmensch, der Bauchmensch. Und bei Pascal war es ja auch so, dass wir ihn ein Jahr dann aufgebaut haben. Und der war auch relativ noch geduldig, also hatte die Geduld zu sagen, okay, ich brauche nochmal ein Jahr, um dann wirklich auch vorne anzukommen. Und das war ein ganz schöner Prozess mit ihm oder ist ein ganz schöner Prozess noch mit ihm. Und ja, so war das ein stetiger Aufbau.
Paul hat das schon angesprochen, du hast das schon angesprochen, das macht nicht nur von außen den Eindruck, es scheint auch wirklich so zu sein, dass ihr mit Bora jetzt ein Team seid, was dann doch sehr viel Wert in einerseits Training, andererseits sportlicher Leitung auf den Fahrercharakter legt. Ich habe da, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen habe ich mich mit Hendrik getroffen und der hat da schon eine lustige Geschichte erzählt, dass er trainiert zum Beispiel Daniel Oss und er meinte so, mit Daniel kann man sehr gut kommunizieren über Songs. Das ist so seine Sprache und wenn Hendrik ein Training für Daniel fertig macht, dann gibt er ihm oft einfach auch so einen Theme-Song dazu und meint so, ey, fühl dich hier mal rein und so sollst du trainieren heute. Und das scheint wunderbar zu funktionieren. Daniel gibt dann auch mit dem Song Antwort. Und noch eine andere Geschichte, die ich dahingehend gehört habe, mal zum ganzen Team, vielleicht kannst du das verifizieren, vielleicht nicht. Ich dachte mir letzten Winter, was macht eigentlich dieser Martin Laas bei euch? Das ist ein Este, glaube ich, ne? Mhm. Und es war irgendwie so verwunderlich, warum der verpflichtet wurde. Hat nicht so viel auf dem Tableau stehen und so weiter und ich habe gehört, dass es irgendwie so um die estnische Mentalität dabei geht, dass man irgendwie gemerkt hat, dass im Team, im Staff, glaube ich, ein paar Leute arbeiten, die Esten sind und die Mentalität wunderbar funktioniert und man sich dann gedacht hat, lass mal einen Fahrer testen aus dem Land. Stimmt das?
Also da ist auf jeden Fall was dran. Also sagen wir erstmal so, wir haben bei uns im Staff eben auch Esten, die da arbeiten und merken einfach, dass die Arbeitsweise, die Herangehensweise auch sehr stark der entspricht, wie also dass die Denkweise sehr dem entspricht, was wir auch in Deutschland, Österreich haben, was sehr gut passt. Was man merkt im Radsport ist ja, es ist so ein bisschen, jedes Team hat so eine Kultur. Es ist extrem schwierig zum Beispiel, wenn wir jetzt einen französischen Fahrer haben wollten oder jemanden aus Belgien, Holland, ist nicht so trivial, dass das funktioniert. Es kann funktionieren, aber genauso andersrum. Also es gibt gewisse Kulturen und es gibt Gründe, wieso das so ist. Das ist ja keiner, dass man eine Nation bevorzugt, aber man fühlt sich irgendwo wohler, wo man eine Kultur findet, die der Kultur in etwa ähnelt oder auch die Art und Weise ähnelt, die man kennt. Und wir hatten da eben den Hinweis, dass Martin Laas ein talentierter Sprinter ist, zwar jetzt nicht mehr der Jüngste, aber dass er Potenzial hat. Dann eben aus Estland, und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal, wir haben damals zwei Fahrer von da getestet, lass uns die einfach mal einladen, testen und gucken, wie die sind, wie die an die Sache rangehen, an die Aufgabe rangehen. Und das war sehr, sehr positiv, und auch das Ergebnis im Test war positiv von Martin Laas, wo wir gesagt haben, okay, wenn der die Möglichkeit hat, sich über ein paar Jahre zu entwickeln, kann da richtig noch was kommen. Also es war eine Mix zwischen Zahlen, die in eine gute Richtung gehen, und einer Mentalität, die genauso war, wie wir uns das eigentlich erwartet haben. Also jemand, der jetzt, das merkt man jetzt auch, also wir wurden nicht enttäuscht, jemand, der bereit ist zu arbeiten, der sich strukturiert, sage ich mal, Hendrik trainiert den jetzt, auch mit dem Training auseinandersetzt, der versucht, ja auch trotz Corona das Beste draus zu machen. Also das hat schon ganz gut gepasst. Also so, im Prinzip haben wir ja noch einen Sprinter gesucht, nachdem das mit Sam Bennett lange in der Luft hing. Und ich meine, wir waren da ja auch schon fast Ende des Jahres. Es ist nicht so, dass da der Markt noch besonders groß wäre, aber wir hatten in der Schublade den Test von Martin Laas, und wir wussten, okay, also der hat bis zum Schluss dran geglaubt, dass es irgendwie klappt mit Bora Hansgrohe. Der hat alle anderen Sachen abgelehnt, und es wurde belohnt.
Wer kommt da genau auf solche Ideen? Ich meine, wir haben ja Head of Innovation auch als deine Jobbezeichnung bei Bora. Jetzt ist in der Teamgeschichte schon immer, gab es so Sachen, die gab es bei anderen Teams noch nicht. Also ich kenne auch die Geschichten von Paul, der mit mir immer heimlich Cola tauschen wollte, weil es bei Bora nur Kokosnusswasser gab.
Ja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, doch.
Also nach dem Rennen eine Cola gab es dann da nicht. Das hat mich auch immer so, ich habe von Anfang an die Teamgeschichte so ein bisschen verfolgt, habe jetzt ja auch immer ab und zu mal Kontakt mit Ralf Denk, der dann auch so mal durchblicken lassen hat, ja, wir haben schon immer viele Sachen anders gemacht, das ist jetzt wieder so ein Beispiel, und wie funktioniert da der Ablauf? Also kommt da ein Spezieller auf die Idee, ey, lass mal nochmal ein Essen nehmen, ich finde unsere beiden Betreuer so cool, oder wie entstehen solche Prozesse in dem Team?
Also primär hat erstmal jeder die Möglichkeit oder die Chance, auch Ideen anzubringen. Also egal, ob das jetzt, ich sage jetzt mal, der chefsportliche Leiter ist, ein Trainer, Ralf Denk selber, ein Mechaniker, wer auch immer, kann immer Sachen anbringen, Ideen vorschlagen. Und natürlich brauchst du einen Kopf, der auch bereit ist, so Sachen einzugehen. Also wenn Ralf sagt, okay, wir gehen immer nur den sicheren Weg, was so Geschichten angeht, dann bist du ja auch irgendwo blockiert, weil irgendwo brauchst du ja auch ein bisschen Geld manchmal, um so Projekte umzusetzen. Und schlussendlich trifft er am Ende die Entscheidung. Aber er hat sich Leute zusammengesucht, so wie ich das empfinde, denen er vertraut. Man muss ihm das schon auch darlegen, wieso wir das so machen. Also was sind die Argumentationen? Er gibt dann nochmal seinen Input. Und dann ist es im Prinzip immer eine Entscheidung von diesem Performance-Team, sage ich mal. Am Ende machen wir das oder machen wir das nicht. Beim Scouting jetzt zum Beispiel, darunter fällt auch Martin Laas, ist es wirklich so mittlerweile, wenn, also letztes Jahr habe ich es noch komplett gemacht, jetzt haben wir noch Christian Schroth, der ja auch die U19 betreut. Wenn wir jetzt jemanden testen, mit dem gesprochen haben, mit dem Manager gesprochen haben und davon überzeugt bin, dass das für uns der richtige Fahrer ist, und Enrico sagt, ja, das passt gut in die Struktur, was wir brauchen, dann wird das nicht mehr in Frage gestellt, sondern dann wird Ralf sagen, okay, ich rede jetzt nur noch übers Geld. Also ich rede mit dem Manager, was der Fahrer verdienen kann, wie der Vertrag aussieht. Und das ist natürlich ein riesen Vertrauensbeweis. Bei großen Fahrern, also er bringt natürlich auch Namen, also auch viele Namen, wo er mit reinbringt, wo er sagt, wie wäre es mit dem? Ich meine, er kennt sich auch sehr gut aus. Er ist ja nicht nur Manager, er ist ja auch, er lebt Radsport. Und von dem her tauschen wir uns aus, aber es wird jetzt nicht einfach gesagt, okay, wir verpflichten jetzt irgendjemanden, weil der gerade einen guten Namen hat, ohne dass wir da mit im Boot sind. Und so ist es bei den Innovationen auch. Einige Sachen kommen von mir, dann kommt es vom Trainerkollegen, dann kommt Ralf mit einer Idee. Wie es jetzt mit Martin Laas war, das war, im Prinzip hat einer der Mechaniker den Namen hochgebracht. Ich habe mir das mal angeschaut, die Trainingsdaten. Dann haben wir uns überlegt, also das wäre mal ein interessantes Projekt. lass mal die mal einladen. Das heißt, da brauche ich dann Ralf, der auch den Test und so mitbezahlt, der das auch toll fand, der gesagt hat, hey, das macht irgendwo Sinn, lass uns das probieren. Und so ist es bei vielen Projekten, die wir machen, immer so eine Zusammenarbeit. War jetzt wieder jüngst ein gutes Beispiel, diese Everest Challenge oder was Emo gemacht hat in Sölden für den Sponsor, wo so viele Leute mit an diesem Projekt gearbeitet haben und am Ende einfach ein toller Tag entsteht und jeder glücklich ist und es nicht heißt, der hat das gemacht oder der hat das gemacht, nein, das Team mit seinen Sponsoren hat ein tolles Event organisiert und das macht Spaß.
Erstmal kurz zur Everest Challenge, aber ihr habt es falsch gemacht.
Ja. War das Absicht? Oder?
War es Absicht, dass ihr es nicht laut den inoffiziellen Regeln macht? Oder,
Ja, also man braucht sich ja nur die Konstellation anschauen. Also wir haben uns vor, also die Idee ist folgendermaßen entstanden. Emo ist zu mir gekommen und hat gesagt, er will irgendwas, mal irgendwas Verrücktes machen, einfach mal was im Training, was er noch nie gemacht hat. Und könnte man doch einfach mal die Höhenmeter vom Everest fahren, weil es das so gibt. Und der fährst du dann seinem Hausberg in Österreich hoch, runter. Habe ich gesagt, okay, finde ich gut. Aber was passiert denn, wenn du jetzt 6000 Höhenmeter hast? Vielleicht sagst du ja dann irgendwie, oh, jetzt reicht es auch eigentlich, wenn das Wetter dann noch schlecht wird. Lass uns doch irgendeine Aktion daraus machen. Irgendwas mit Charity, irgendwas, wo dich am Ende noch motiviert, dass du tatsächlich auch die ganzen Höhenmeter schaffst. Und hat er gut gefunden, dann haben wir mit der Marketingabteilung gesprochen, die haben die Idee natürlich ganz toll gefunden, mit Sponsor im Ötztal gesprochen, die haben das voll unterstützt, aber Bedingung war natürlich auch, dass wir das im Ötztal fahren. So, dann habe ich mir angeguckt, okay, wir können so eine wilde Aktion machen, aber immer nur dann, wenn ich dabei, ich sage jetzt mal bewusst, meinen Sportler nicht in Gefahr bringe. Also ich kann ihn nicht sowas fahren lassen und dann sollte er 2 Wochen außer Gefecht sein. Also das heißt, ich wollte nicht, dass er bis auf 2000 Meter hochfährt. Ich wollte, dass er im normalen Rahmen ist, bis maximal 1500, 1600 Meter. Und dann brauchst du eine gewisse Steigung, wenn du so einen Rekord angreifen willst. Und wir haben ich habe mit Emo nie über den Rekord gesprochen. Er hat immer nur gesagt, er würde gern das auch in einer guten Zeit machen, wenn er sich gut fühlt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann müssen wir zumindest einen Berg raussuchen, wo das auch möglich ist. So, und dann haben wir den Berg gefunden, der war aber nicht direkt im Ötztal, sondern den muss man von der anderen Seite hochfahren, was aus dem Ötztal hochging. Und die Seite war aber nicht steil genug. Haben wir gesagt, ist wurscht, machen wir trotzdem. Hauptsache er fährt diese Höhenmeter und wir wollen mal gucken, wie schnell er das kann. Und dann muss man noch wissen, dass Ralf Denk, Willi Buckbauer, die waren ja auch da. Er ist die ersten 20, fast 30 Minuten, glaube ich, den Anstieg mit dem Manager gefahren und mit dem Sponsor, also wo er eh schon auf die Bremse gedrückt hat. Mhm. Das heißt, der Rekord war nie das Ziel. Und dann haben wir nach 2 Stunden gesagt, er hat gesagt, ich fühle mich so gut, ich versuche für mich persönlich einfach mal zu gucken, was geht. Und dann ist im Prinzip das entstanden, was jetzt daraus entstanden ist. Wir haben dann natürlich vom inoffiziellen Weltrekord gesprochen. Ich meine, man muss natürlich so eine Aktion auch ein bisschen nutzen. Die Sponsoren haben bis dato wenig gehabt, die letzten Monate. Die waren dankbar, die haben tolle Bilder bekommen. Man war in der Öffentlichkeit, so muss man das auch nüchtern betrachten. Und es wurde natürlich Geld gesammelt für einen guten Zweck. Und also wir waren glücklich. Also wir haben uns überhaupt nicht aufgeregt oder irgendwas, dass wir jetzt diesen Rekord da nicht haben, sondern die Aktion war für uns gelungen.
Ihr müsst mich da jetzt auch nochmal aufklären. Ich habe davon nichts mitbekommen.
Echt nicht? Nee, also das war eigentlich ganz geil, weil alle haben es gefeiert, dass er den Rekord gebrochen hat und dann direkt so, nee, der ist nicht den gleichen Berg hochgefahren, immer den gleichen Berg, sondern der ist erst über einen anderen Berg, um da hinzukommen. Das war, glaube ich, schon der erste Regelbruch. Also wenn man es so nennen kann, es gibt da keine, ist ja nirgendwo niedergeschrieben. Und ich glaube, irgendwas noch, ne?
Er hat die, wir haben nachher die Zeit veröffentlicht, er hat ja gestoppt, er hat kurz oben seine Regenjacke angezogen irgendwas zum Essen genommen und ist dann wieder runtergefahren und diese Zeit hat er rausgestoppt und das geht natürlich auch nicht für den Rekord, da läuft die Zeit einfach weiter.
Genau, und dann haben sie, ging es genau andersrum, sagen, ja, das ist aber nicht der richtige inoffizielle Weltrekord. Falls, ich meine, sowas gibt es ja noch nicht, vielleicht kommt das jetzt ja auch noch, dann steht das bald im Guinness-Buch der Rekorde. Ja, aber klar, trotzdem eine geile Aktion. Machen jetzt auch nicht so viele Leute, die irgendwie bei der Tour dann doch.
Also nochmal von ganz vorne erklärt, wir hatten in einer der letzten Folgen schon mal Phil Gaimans Versuch, der das auch kurzzeitig geschafft hat und dann wieder geschlagen wurde. Es geht um die Everesting Challenge. Es gibt tatsächlich niedergeschriebene Regeln dafür. Es gibt irgendwie Everesting Community, keine Ahnung, kann jeder mal googeln. Da gibt es Regeln dafür. Und du musst halt 8848 Höhenmeter, glaube ich, fahren. So hoch ist der Mount Everest und das am Stück. Und die Regeln für diese Everesting-Challenge besagen, dass du das am gleichen Berg immer hoch und runter machen musst. Hat jetzt, glaube ich, jeder verstanden, warum das bei Emanuel Buchmann eben nicht so war. Ich fand's eigentlich auch gut, so dass es, ich glaube nämlich erstens, dass man da noch, wenn man wirklich drauf geht, das hast du eben schon gesagt, so wenn man nicht mit dem Sponsor losfährt und so weiter, kann man erstens noch mehr rausholen und zweitens fand ich es ganz gut, dass sich so ein Fahrer, der ja wirklich ambitioniert in der Tour de France ist und so weiter, sich dann nicht an diesem Wettbewerb so konkret beteiligt, sondern das eben Leuten überlässt, die deren Lifetime-Goal das dann ist, so ungefähr.
Genau, das habe ich auch inoffiziell zu einem Journalisten genauso gesagt, dass ich wollte nicht, dass es geschrieben wird, weil es vielleicht auch irgendwie großkotzig rüberkommen kann, aber genau das war auch noch der Gedanke, dass man einfach sagt, hey, die Leute fahren nicht die Tour oder sowas, lass die doch die Rekorde nehmen, weil wenn jetzt Froome, Bernal und sonstige anfangen, auf diesen Rekord zu fahren, dann hat eh kein anderer mehr eine genau. Chance. Von dem her ist es doch genau gut, wie es ist und es hat für Gespräch gesorgt. Und wie gesagt, unser Sponsor war happy und es ist ein bisschen Geld zusammengekommen. Und nicht zu vergessen, Emo war schon auch happy. Also das hat ihm schon auch Selbstvertrauen gegeben jetzt für die Tourvorbereitung. Und damit war auch der letzte Punkt abgehakt und gesagt, hey, toller Tag.
Es ist schon auch nicht easy hinten raus, glaube ich, ne?
Ja, die letzten 1000 Höhenmeter da, also bei der Tour hat er nicht unbedingt so schlecht ausgeschaut. Aber wirklich nur die letzten 1000 Höhenmeter. Also vorher hast du gedacht, der ist gerade erst aufs Fahrrad gestiegen. Das war schon auch sehr beeindruckend zu sehen, wenn du da die ganze Zeit dahinter fährst mit dem Auto und der ganz normal alles gut läuft und dann auf einmal, so wie bei einem, kennen wir ja vom Marathon laufen, immer diese Geschichten, auf einmal macht es klack. Und genau so war es da auch auf einmal und war spannend.
Du hast ja vorhin irgendwie schon mal so ein bisschen angesprochen. Führt ihr eigentlich teamintern wissenschaftliche Experimente durch, wie man es von Unis kennt, Studien, neue Trainingsmethoden, macht ihr sowas teamintern oder holst du dir da irgendwie dein Knowledge dann auch über externe Studien oder arbeitest du mit oder als Team sogar mit irgendeiner Uni zusammen, um da irgendwie vielleicht sogar eher einen Vorsprung herauszuarbeiten gegenüber anderen Teams?
Also ich habe über die Jahre ein relativ großes Netzwerk, was Wissenschaftler angeht, Kontakte in unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sportarten und wir haben da auch schon mal eine Studie in Auftrag gegeben, die wir dann mit einem Institut aus Köln gemacht haben. Wir machen selber, sage ich mal, auch Versuche von Geräten, also nichts, wo in irgendeiner Weise dem Sportler was passieren könnte oder irgendwie negative Effekte. Also wir testen jetzt nicht irgendwelche Produkte, wo wir nicht wissen, wie sie funktionieren oder irgendwelche Methoden, wo die jetzt hochintensiv sind und wir wissen nicht, was rauskommt. Also unsere Athleten sind keine Versuchskaninchen, sondern mal ein Gerät, zum Beispiel Temperatur messen oder Schweißrate oder irgendwie sowas. Das machen wir schon. Und ansonsten, wie gesagt, lassen wir auch mal Sachen machen. Wir haben mit verschiedenen Unis, wo wir immer mal wieder in Kontakt sind, wo wir Projekte uns überlegen. Und das ist auch ein Bereich, den wir weiter ein bisschen ausbauen wollen. Wo wir, sagen wir mal, vor allem letztes Jahr mehr und mehr gemacht haben und was auch die Zukunft sein wird, einfach um da Expertise zu kriegen und um ja vielleicht irgendwo auch mal was raus, einen Schritt weiter zu gehen.
Eines dieser Geräte, mit dem ihr, glaube ich, mittlerweile auch arbeitet, ist das Moxie. Habt ihr das im Einsatz? Ja,
ich teste das oder habe das immer mal wieder getestet, ist aber jetzt noch kein Gerät, was wir jetzt sehr intensiv einsetzen. Die Daten, die man da generiert, sind interessant, aber waren bis jetzt noch nicht so, dass ich sagen konnte, okay, aufgrund dieser Datenlage verändere ich jetzt das und das im Training. Ist was wir beobachten. Also die lassen wir mal mitlaufen, immer mal wieder, beobachten das und schauen, ob wir am Ende dann wirklich für uns einen Nutzen rausziehen. Da vor allem Richtung, wenn du in der Höhe fährst, wie ist dann die Sauerstoffsättigung, das ist so relativ interessant.
Genau, muss man kurz erklären, das ist ein Sensor, den klebe ich auf den Muskel, also dann auch auf den Oberschenkel wirklich, der in dem Moment arbeitet und das misst über einen Schall die Sauerstoffsättigung im Muskel. Ich kenne das so ein bisschen von meinem Kollegen Thorsten und dem Mountainbike-Team, mit dem er trainiert. Da ist der Clemens Hesse, ich weiß nicht, ob du den kennst, Trainer.
Ja, vom Namen, ja.
Der benutzt das ganz ausgiebig und die sind auch sehr begeistert. Deswegen sollte ich von der Seite aus mal fragen. Da kam nämlich eigentlich so ein bisschen raus, dass sie die Grundlage tendenziell eigentlich wesentlich langsamer fahren lassen dann damit. Mhm. Aber du hast keine dahingehenden, hast du ja schon gesagt, Erkenntnisse, dass du jetzt großartig was geändert hast damit.
Mhm. Nee, wie gesagt, ich habe da, also nutze das momentan ab und zu und habe eben Kollegen, die das mehr im Einsatz haben, auch in anderen Sportarten, zum Beispiel im Triathlon, habe da auch mit einem norwegischen Wissenschaftler relativ viel Kontakt, die das extrem viel nutzen. Und das ist auch so eine Quelle, wo ich mich darauf verlasse, der auch sehr vorsichtig damit ist, mit den Messdaten, mit der Genauigkeit. Und du musst halt aufpassen mit den Athleten. Du hast Athleten, das kennt ihr wahrscheinlich selber, die finden sowas total spannend, total toll, wieder was Neues. Ja, lass uns ausprobieren, wenn nichts rauskommt, ist auch egal, aber irgendwie was Neues. Aber andere Athleten, die sind da ein bisschen skeptisch. Und wenn es dann nicht funktioniert oder du das dritte Gerät anschleppst und nichts dabei rumkommt, dann haben die irgendwann keinen Bock mehr. Und darum bin ich extrem vorsichtig, bevor ich wirklich zum Athleten komme und sage, hey, probier das mal aus. Oder ich suche mir sehr spezifisch die Athleten aus, wo ich auch ein entsprechendes Feedback kriege und auch ein Commitment. Wenn das Gerät jetzt mal rutscht und auf einmal Nullwerte da stehen, dann brauche ich natürlich den Athlet, der das wieder hintut und nicht einfach wegschmeißt oder sagt, okay, scheiß Ding. Darum bin ich da immer zurückhaltend und komme Schritt für Schritt mit diesen Sachen, sodass die Athleten auch Vertrauen reinkriegen und eher für sich auf einmal sagen, hey, was hat denn der da? Interessant, lass mich doch mal ausprobieren. Das will ich jetzt auch mal testen. Also eher über diese Schiene gehe, als zu sagen, okay, neues Gerät, 10 Athleten, ihr testet jetzt mal. Das wäre jetzt nicht meine Herangehensweise.
Wer sind da so die typischen Kandidaten, die eher offen sind für sowas? Und wer sagt, oh nee, so auf sowas habe ich gar keine Lust?
Naja, also wer sehr offen ist für sowas, sind unsere ganzen österreichischen Athleten, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Pösselberger, auch der Felix, also die sind da sehr offen. Maximilian Schachmann, extrem interessiert auch an diesen Dingern. Wenn ich jetzt zu Peter Sagan komme, der ist da eher etwas zurückhaltend.
Kann man vorstellen, muss wahrscheinlich noch die Beine rasieren, bevor du so ein Ding aufkleben kannst im Hintern.
Genau.
Genau, mal kurz zu meiner Frage zurück. Also, gibt es irgendeine Sportart, auf die du besonders schaust, um Sachen in Radsport abzuleiten? Also ich meine, du hast halt Weltklasse-Triathleten, wo irgendwie auch drei Sportarten kombiniert sind, aber jenseits dessen, ist da noch irgendwas anderes, wo du irgendwie ja, Beispiele rausziehst, Trainingsmethoden, Ansätze?
Ich würde jetzt nicht würde mir jetzt keine Sportart direkt einfallen. Ich habe schon Kontakt zu Langlauf, Biathlon, zu teilweise Fußball, Tennis, also ganz unterschiedliche Sportarten. Aber es ist oft so, dass man sich da auf gleicher Ebene unterhält und jetzt nicht was dabei ist, wo ich sage, hey, das müssen wir jetzt komplett anders machen. Ich hatte jetzt neulich ein sehr interessantes Gespräch mit einem Langlauftrainer oder Biathlon-Trainer aus Schweden, der auch sehr erfolgreich ist und wo wir auf einmal festgestellt haben, dass wir ähnliche Philosophien haben, zum Beispiel was Krafttraining angeht, Krafttraining im Radsport, Krafttraining im Langlauf, im Biathlon, wo er mir seine Erfahrungen berichtet hat und wo ich dann gemerkt habe und ihm meine Präsentation gezeigt hat und der gemeint hat, ja, das habe ich 1:1 bei uns auch und dann haben wir überlegt, ja, wo kommt denn das her, wieso ist denn das so im Muskel, was kann denn da passieren, also man tauscht sich aus. Und ich habe da so diese Philosophie, the more you give, the more you get. Also je mehr du natürlich bereit bist, von dir zu geben und zu erzählen, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dir was erzählt. Und wenn du sportartübergreifend guckst, ist natürlich auch nicht so die Konkurrenz da. Das heißt, da spricht es sich viel leichter, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei Jumbo Visma anrufe und oder mich mit einem Kollegen unterhalte und frage, ja, wie macht ihr das? Obwohl ich sagen muss, dass Trainer und im Trainerkollegium das schon relativ offen gehandhabt wird. Aber es gibt jetzt keine Sportart, wo ich jetzt von der Trainingsmethodik sage, boah, die sind uns so weit voraus, da müssen wir hinterher. Es gibt auch einen Grund dafür, und zwar Radsport ist sehr messbar. Also du kannst halt sehr viel Trainingswissen sehr schnell im Radsport anwenden, weil du kannst die Watt messen, die Herzfrequenz messen. Es gibt sehr wenig Bewegungsökonomie, also es gibt sehr viele wenig Faktoren, die das ganze das System dann nochmal beeinflussen. Und in anderen Sportarten ist es deutlich komplexer. Und deshalb wird viele Studien, viele Ergebnisse kommen ja erstmal vom Radsport oder vom Radfahren und das macht es ein bisschen leichter.
Also ich bin auch so ein bisschen so ein Triathlon-Fan und verfolge diese ganze Jan Frodeno also schon länger auch und das, als ich noch Profi war, auch bei Bora, habe ich in Spanien und in Girona, habe mit dem Marti Castello zusammengearbeitet, und der unter anderem auch mit Jan zusammenarbeitet auf einer Ebene. Ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber zumindest hat er das damals getan. Was
ist jetzt keine Radsportfrage, aber trainierst du die Triathleten in allen drei Sportarten oder radspezifisch und koordinierst das andere drumherum oder machst du wirklich alles komplett?
Also fürs Laufen und fürs Radfahren mache ich explizit die Pläne. Also da steht halt ja jede Trainingsminute im Prinzip, was zu tun ist. Und fürs Schwimmen mache ich das so, bei Jan jetzt zum Beispiel, der hat natürlich da sehr viel Erfahrung, der hat dann nur im Plan stehen 4 Kilometer und eine lockere Einheit oder Schwelleneinheit oder VO2-Max-Einheit und er sucht sich dann die Programme raus, die dazu passen. Der hat in Australien immer mal wieder im Winter bei einem Schwimmtrainer trainiert, wo er, sage ich mal, so ein Set hat von 40, 50 verschiedenen Schwimmprogrammen, die dann immer auf die unterschiedlichen Stoffwechselbereiche auch passen. Und extrem viel Erfahrung. Also da ist es jetzt nicht so, dass ich ihm aufschreibe, okay, jetzt 200 Meter einschwimmen und so wie ich das an dem Laufen oder dem Radfahren mache. Aber ansonsten für die anderen beiden Sportarten schon und eben, wie du gesagt hast, die Gesamtkoordination natürlich auch.
Aber das muss ja mega komplex sein. Also ich meine, dagegen ist ja wahrscheinlich Radsport einfach, oder? Also diese Sache unter einen Hut zu bringen, also das Volumen ist ja wesentlich höher als beim Radsport. Also das wöchentliche, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also es ist so irgendwie jenseits wirklich dessen, was ich mir, glaube ich, auch antun möchte.
Also ein Weltklasse-Triathlet liegt, sag ich mal, zwischen 25 bis 35 Stunden in der Woche, also reines Training. Und weil vorher die Frage auch da war, von welcher Sportart nimmst du am meisten mit? Ich denke, wenn, dann nehme ich halt vom Triathlon mit, dass ich sehe, wie viel möglich ist. Also wie viel aerobes Training tatsächlich geht. Und was du, weil wir haben eine aerobe Sportart beim Radfahren und Triathlon ist auch eine aerobe Sportart. Also im Prinzip, es ist mir schon bewusst, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, von heute auf morgen mal das Volumen auf 30 oder 35 Stunden auf dem Rad zu machen, vielleicht auch gar nicht möglich. Oder, ich meine, es machen ja auch einige. Es gibt ja welche, die tatsächlich sowas auch durchziehen. Aber es hat mir gezeigt, was vom Stoffwechsel her möglich ist, was der Körper kann. Und darum schon immer wieder diese Gedanken, okay, lass uns mal Tage machen, die wir wirklich richtig lang machen, so wie früher im Osten vielleicht. Was ich aus dem Triathlon kenne, was sehr gut funktioniert, weil der Triathlet trainiert oft dreimal am Tag, was für den Radsportler erstmal undenkbar ist. Oder diese 2 Einheiten pro Tag. Das ist ja für viele Radsportler ein absolutes No-Go, da 2-mal in die Radhose zu springen. Ich kann das nachvollziehen. Ich sage nicht, oh, wie kann das sein? Du bist Profi, hast sonst nichts zu tun. Nein, nein, ich verstehe schon, dass, wie sich, was da im Kopf vorgeht. Aber wenn ich ihn natürlich überzeugt kriege, dass es sinnvoll ist und dass er da vielleicht nachher mehr Outcome hat, als wenn er es in einer Einheit macht, dann wird das irgendwann machen. Und das sind halt Sachen, die man dann von so einer Sportart wie Triathlon einfach mitnehmen kann. Dass man einfach sieht, was auch da möglich ist. Und auch wie man das dann kombinieren kann. Also ich hatte ja als Triathlon-Trainer angefangen. Also meine erste Athletin war eine Triathletin. Und ich habe deshalb Triathlon gewählt, weil es genau diese Herausforderung war. Die Komplexität, diese drei Sportarten zusammenzubringen, das hat mich gereizt. Von dem her, Radfahrtraining aufzubauen, ist sicherlich leichter. Wobei, wenn wir dann Richtung Weltklasse kommen, da wird es dann, ja, da ist immer schwierig. Wo kannst du noch mal ein bisschen was rausholen? Oder wie kannst du jetzt jemanden weiterbringen, der jetzt stagniert? Da wird es dann wieder diffiziler, aber in dem breiten Bereich dazwischen ist sicherlich einfach, ein gut strukturiertes Radtraining aufzubauen, wie jetzt ein Triathlon-Training.
Denkst du, es ist möglich, einen Athleten, also einen Radsportler, nehmen wir Emanuel Buchmann, zu 100% seiner körperlichen Fähigkeit zu bringen? Also wirklich zu dem, jetzt, ich weiß, dass sich ein Athlet immer weiterentwickelt, aber irgendwann ist ja auch so ein Zenit, also so ein Punkt, wo wahrscheinlich nicht mehr weitergeht. Denkst du, es ist möglich, jemanden dahin zu bringen? Oder wird immer irgendwo eine gewisse Reserve vorhanden sein?
Ich glaube, es wird schwierig, das jemals herauszufinden. Ich meine, man weiß früher, ich meine, da hat man es mit Doping versucht, diese autonomen Reserven halt aufzuheben. Also im Prinzip diese Reserve, wo sich ein Körper lässt, nochmal diese Reserve auszuschöpfen. Das ist, wenn wir jetzt mit normalem Training machen, weißt du halt, du weißt nachher nie, wie weit würde es noch weitergehen oder hast du einfach was falsch gemacht und konntest das Potenzial nicht hundertprozentig ausreizen? Das kann dir keiner sagen. Das kann auch dir keiner sagen, ob du jetzt tatsächlich am Ende deiner Entwicklung bist oder nicht. Natürlich kann man sehen, wie sich eine Leistungskurve entwickelt, aber wenn wir jetzt Jan Frodeno nochmal nehmen, aufgrund seines Alters, der ist 38, der hat letztes Jahr seine beste Langdistanz gemacht, die er jemals gemacht hat. Der hat auch Leistungswerte gehabt, die nochmal einen Tick höher waren. Ja, ist das jetzt der Zenit? Geht es nochmal weiter? Man weiß es nicht. Kann man das noch halten? Das ist alles ein bisschen Kaffeesatzleserei. Ich bin immer sehr ehrlich mit meinen Sportlern. Also ich versuche ihnen nichts vorzugaukeln. wenn ich merken würde, puh, das wird jetzt schwierig oder wir können es nur noch maximal halten, dann würde ich auch entsprechend mit dem Sportler das so kommunizieren. Aber ob du dann nach der Karriere sagen kannst, du hast dein Maximum ausgereizt oder nicht, ich glaube, das wird immer ein ungeklärtes Geheimnis bleiben, weil so genau können wir nicht reinschauen. Es wäre was anderes, wenn du jetzt jemanden hast, keine Ahnung, der hat eine extrem hohe Sauerstoffaufnahme, ist talentierter Radfahrer und gewinnt nie was. Also kann das nie zeigen, bringt es nie auf die Straße. Da wird es vielleicht auf der Hand liegen, dass du sagst, okay, irgendwo haben wir da was falsch gemacht. Sei es in der Physiologie, sei es aber auch in der Ausbildung, wie er Fahrrad fährt, wie er sich verhält, wie wir ihn eingesetzt haben. Aber bei Leuten wie jetzt Emanuel Buchmann, der die Leistung abruft, die zu seiner Physiologie passt, wo diese Sprünge extrem klein sind, da wird ja nicht von einem Jahr auf den anderen auf einmal 20 Watt mehr an der Schwelle fahren. Da reden wir von ganz kleinen Entwicklungen. Da werde ich nie wissen, ob es das Optimum nachher war.
Ja, wo wir jetzt schon bei Emo Buchmann sind, ich glaube, das ist so die Frage, die ganz Radsport Deutschland umtreibt und Ralf Denk hat sie bei der Teampräsentation dieses Jahr auch als großes Saisonziel herausgegeben, Podium bei einer großen Rundfahrt. Was denkst du, was ist einfach da noch an Potenzial in Emo Buchmann drin? Kann man nochmal so einen vierten Platz wiederholen oder eben noch besser werden, aufs Podium fahren? Wie steht es da? Wie viel ist da noch rauszuholen? Und worauf kann sich Radsport Deutschland freuen oder einstellen?
Also man muss ja mal gucken, was gehört dazu, um das zu erreichen. Was Emanuel letztes Jahr gemacht hat, war eine sehr gute Leistung. Also keine überirdische Leistung, sondern die Leistung, die er sich im Training erarbeitet hat. Er war sehr konstant, er hatte keinen schlechten Tag. Er wurde nicht krank, er ist nicht schwer gestürzt oder so. Also es waren sehr viele Faktoren, die dieses Ergebnis möglich gemacht haben. Dann andere Konkurrenten sind ausgefallen, wie auch immer. Ich meine, das gehört ja alles dazu. Also um auf dem Podium zu landen, muss einfach 3 Wochen lang alles passen. Du brauchst auch ein bisschen Glück. Wenn so eine Situation wiederkommt, wieso soll das nicht möglich sein, auch aufs Podium zu fahren? Wenn er sich nochmal ein bisschen weiterentwickeln kann, die Frage habe ich jetzt auch vor ein paar Tagen gestellt bekommen, ja, aber was ist, wenn jetzt noch mehr GC-Contender am Start sind? Sage ich, ja, das ist eigentlich egal. Wenn er diese Leistungsfähigkeit so konstant abrufen kann, dann werden wir das nach 3 Wochen sehen. Wenn er dann eine bessere Leistung gebracht hat als letztes Jahr, und vielleicht Fünfter geworden ist, ja, dann ist es trotzdem super. Dann mehr können wir nicht machen. Also du kannst dich nicht zu sehr auf die anderen konzentrieren. Also ich denke, es ist möglich, aufs Podium zu fahren. Und er ist extrem motiviert. Er wird alles daran setzen, das ganze Team. Ich meine, wir haben jetzt relativ viele Fahrer, die sich auch im GC entwickeln. Und ich bin mal gespannt, wo wir das bis wohin wir das wirklich bringen können. Und wer vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass Emanuel aufs Podium fährt oder beziehungsweise Vierter wird, weil das Podium ist ja noch nicht gefahren. Ich glaube, da hätte man auch noch viel Geld gewonnen. Da hätte auch keiner drauf gesetzt und da hat er viele überrascht. Aber man sieht, wenn man hinter die Kulissen schaut, dann sieht man einfach, wie akribisch und viel er auch dafür arbeitet. Und auch alle anderen Rennfahrer, muss ich sagen, auch. Also ob das ein Max ist, ob das ein, wie sie alle heißen, Rafa Majka, der Peter Sagan, wenn jetzt während der Vorbereitungszeit alle die. Das kommt nicht von einfach ungefähr, das kommt von wirklich viele Tage unterwegs, in der Höhe, viele Trainingsstunden. Und das ist aber schön als Trainer, das auch zu sehen. Also wir können zeigen, wo es herkommt und man kann diesen Prozess verfolgen und das macht richtig Spaß.
Du hast es ganz am Anfang jetzt schon mal erwähnt, dass ihr beim Team Cervelo Test Team als Sportwissenschaftler auch schon einen Plan für die großen Rundfahrten in der Schublade liegen hattet. Jetzt ist das ja normalerweise so, dass die sportlichen Leiter und die Sportler sich so ein Etappenprofil von einer großen Rundfahrt angucken und sich da auch eine Taktik zurechtlegen. Wie sieht da jetzt die Arbeit von so einem Performance-Team, von einem Sportwissenschaftler heute beim Team Bora aus?
Naja, da standen so Sachen drin, wie lege ich ein Höhenkonzept an? Also wie oft sollte der Athlet vorher in der Höhe gewesen sein? Wie viele Tage? Wie sollten die Abstände sein? Welche Vorbereitungsrennen, wo sollten die liegen? Also da stand damals schon drin, dass wir relativ wenig Rennen zur Vorbereitung nutzen sollten, so wie wir es ja auch bei Bora jetzt gemacht haben, und auch sehr konsequent bei Emo letztes Jahr, der die deutsche Meisterschaft ausgelassen hat, der in die Höhe gefahren ist. Da muss ja auch ein Team erstmal zustimmen, dass man sagt, hey, nein, das ist okay für uns, du brauchst nicht die deutsche Meisterschaft fahren, du kannst deinen Plan genauso, wie er ideal ist, einfach durchziehen. Da stand da auch schon alles drin. Und dann ist es natürlich so, wir schauen uns die Strecken aus Trainersicht an, die sportlichen Leiter schauen sich die an, man redet gemeinsam, wie jeder das einschätzt. Und wir versuchen den Sportler dann einfach auf alle möglichen Situationen vorzubereiten. Ab dem Moment, wo der an der Startlinie steht, sage ich mal, ist unsere größte Arbeit getan. Und da kommt dann der sportliche Leiter und fragt einfach nach, okay, wo sind jetzt die Qualitäten von Madeleine? Hat sich nochmal was verändert? Oder denkt ihr, bei der und der Etappe hätten wir eine Chance? Und das nutzt er, um das in seine Strategie auch einzubauen. Also es ist nicht, dass das getrennt voneinander verläuft. So nach dem Motto, da wird ein Sportler entwickeln und auf der anderen Seite überlegen sich andere Leute die Taktik. Sondern das ist ein fließender Übergang. Und auch beim Zeitfahren, ich meine, da sind ja auch die Trainer, die dann, sage ich mal, eine Pace vorgeben, der sportliche Leiter, der die Strecke vorbereitet, der die Infos kriegt, der genau vorliegen hat, was der Trainer dem Athleten mit auf den Weg gegeben hat, sodass er ihm das auch sagen kann. Es ist wirklich ein Miteinanderarbeiten. Also genau. Und jeder hat einen anderen Blickwinkel. Und ich finde das extrem gut, weil die sportlichen Leiter waren ja auch alle früher Rennfahrer. Und das sind natürlich extrem wichtige Infos, die man da bekommt. Wenn es darum geht, ganz am Anfang, so ein Beispiel, wie macht man Sprinttraining? Wie gesagt, ich war ja der Triathlon-Trainer. Leadouts, wie kann man das gestalten? Dann haben wir sportliche Leiter, die wissen natürlich x verschiedene Varianten. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist zu sagen, wir brauchen nicht so viel Sprinttraining. Wir reduzieren das deutlich. Wir wollen gar nicht so oft sprinten. Wir müssen ganz andere Sachen machen. Und dann brauchen wir ein paar Mal Sprinttraining, wo wir sie wirklich maximal ans Limit bringen. Und das war mein Einfluss. Und dann aber, wie wir das machen, da saß ich dann im Auto und habe mir das angehört und gesagt, ja, Belastungsdauer etwa 10 Minuten, macht mal. Und da haben die ja viel mehr Erfahrung und viel mehr Praxisnähe, als in dem Fall ich das habe. Und von dem her finde ich das ein extrem gutes Zusammenspiel.
Jo, wir sind jetzt ja schon so ein bisschen im Nerd-Bereich gelandet. Allerdings habe ich mir... Ich habe mir heute von zwei Trainern so richtig viele Nerd-Fragen zukommen lassen, bin aber jetzt mittlerweile auch total zufrieden mit dem, was wir bis jetzt abgehakt haben, weil das, glaube ich, für unsere Hörer wesentlich interessanter ist, als hier über irgendwelche Daten zu reden. Und ich weiß auch, dass du gleich noch einen Telefontermin hast. Deswegen stelle wenigstens noch eine dieser Fragen, dass die Menschen zufrieden sind, die mir diese Fragen geschickt haben. Und zwar... was ist die VLA Max bei einem GC-Fahrer bei euch? Nehmen wir doch mal Emanuel Buchmann.
Um die 0,3 in etwa.
Okay, sagt mir gar nichts, Paul, wahrscheinlich
ja,
schon.
Ja, doch. Da, okay, aber also 0,3 oder 0,35 oder zwischen 0,3
ja,
bis 0,4? Also
das nee, 0,3 bis 0,35.
Okay.
Eher so, ja.
Und habt ihr auch Sportler, die unter 0,3 sind?
Haben wir jetzt vor dem Rennen so noch nicht, also nicht gemessen. Ich glaube es auch nicht. Also so wie wir trainieren, eher nicht, nee.
Okay, gut. Weil wir jetzt eh schon richtig bei Nerd Talk sind. Was hat denn Sam Bennett? Oder was hat denn, nee, was hat denn Pascal Ackermann?
Naja, der liegt dann im Bereich 0,7 bis 0,8.
So viel dann doch.
Ja, ja. Also es hängt ein bisschen davon ab, zu welchem Zeitpunkt. Ist eher noch einer der Sprinter, der wahrscheinlich eher niedriger noch hat. Also wir hatten auch mal einen Sprinter, Matteo Bellucci, der hatte fast 1, also 0,9 oder so.
Ja gut, aber der kam auch über keine Autobahnbrücke gefühlt.
Ja, ja, richtig. Aber war extrem schnell. Also Sam Bennett hat seinen besten Sprint gehabt, als er im Training gegen Matteo Bellucci gesprintet ist.
Aber okay, also haben die dann echt... okay, das ist krass. Das hätte ich jetzt echt nicht vermutet, dass die dann doch so hoch sind dann bei den Sprintern. Vor allem, wenn die auch gerade die Grand Tours fahren und so.
Oder ja. am Ende der Grand Tour sicherlich etwas niedriger.
Ja, aber, klar.
Aber das ist schon so ein realistisch, also ein Wert, den wir auch gemessen haben, also der auch realistisch ist.
Aber der ist sicherlich zu hoch, um mit Sanremo zu gewinnen zum Beispiel, oder?
Das hängt ein bisschen davon ab, was vorher alles so passiert. Das ist bei Sanremo ja, sage ich mal, ein bisschen die Schwierigkeit. Bist du derjenige, der versucht, mit den Ersten über den Pocho zu fahren und so das Rennen zu gewinnen, oder bist du der in der Verfolgergruppe, also wo es wieder zusammenläuft und dann den Sprint gewinnt? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Also da muss man ein bisschen pokern. Also Pascal ist sicherlich jemand, der das Potenzial hätte, auch die erste Variante dann zu machen. Also der Pascal geht ja schon Richtung Klassikerfahrer auf Dauer wahrscheinlich, so von seiner Veranlagung her. Wenn du aber so einen reinen Sprinter, also wirklich einen normalen schnelleren Sprinter, ich sage jetzt mal vielleicht, ich habe keine Daten von ihm gesehen, aber ich stelle mir Marcel Kittel so vor, dass es eher jemand ist, der wahrscheinlich auch eine Bildungsrate hat, die noch höher ist und der aber dafür natürlich auch extremste Werte im Sprint fahren kann.
Paul, kannst du das so ein bisschen erklären, beziehungsweise in Relation setzen? Was hat ein Hobbysportler, was bedeutet das eigentlich? Das ist wahrscheinlich Laktataufbaurate, oder?
Ja, ich glaube, es kann der Dan besser. Also ich meine, ich bin's auch, nur weil ich mich Trainer nenne, aber ich bei weitem nicht das Wissen wie ein Dan. Ich glaube, der kann das nochmal besser erklären.
Naja, im Prinzip, Laktatbildungsrate sagt aus, wie viel Laktat kann ich innerhalb von einer Sekunde produzieren oder vereinfacht, wie viel Kohlenhydrate kann ich in einer Sekunde mobilisieren. Und als Sprinter muss ich natürlich sehr viel Energie mobilisieren können. Und es hat aber auch den Nachteil, dass wenn ich das kann, dann habe ich halt mehr schnellkräftige Muskelfaser, die, sage ich mal, haben die schlechteren Ausdauereigenschaften. Du brauchst mehr Kohlenhydrate, also auch bei niedrigen Intensitäten. Du bildest auch dann mehr Laktat. Also du brauchst einfach mehr Energie. Dein Motor läuft nicht so ökonomisch. Das heißt, deine Ausdauerleistungsfähigkeit ist eigentlich mit einer hohen Bildungsrate schlechter, als wenn sie niedriger ist. Und bei einem Sprinter musst du genau da die Balance finden zwischen erstmal über die Berge kommen, also erstmal zum Sprint kommen, um dann deine Sprintfähigkeit auch ausspielen zu können. Und wenn aber vorher der Tank schon leer ist, dann hast du ein Problem. Dann kannst du so schnell sein, wie du willst, aber du kommst gar nicht zum Endspurt. Oder du kannst dein Potenzial nicht abrufen. Das heißt auch, weil du gesagt hast, bei einem Hobbysportler, das hat mit Hobbysport und Profisport wenig zu tun. Weil die Werte sind ähnlich. Nur was da der Unterschied sein kann, ist halt einfach, dass jemand, der eine hohe Bildungsrate bei den Profis hat, der kommt dann meistens auch noch mit einer hohen VO2 Max und damit kann er das ein bisschen kompensieren für den Sprinter und der Hobbysportler hat die VO2 Max halt nicht und damit hat er eine deutlich schlechtere Dauerleistung dann. Also,
aber du brauchst halt die hohe VO2 Max, um die VLA Max zu kompensieren, oder? Ich meine, sonst kommst du halt, genau. Also beim Sanremo jetzt. Also
World Tour Level auf jeden Fall, ja.
Genau.
Also du brauchst schon auch auf World Tour Level mittlerweile Sprinter, die auch eine hohe aerobe Kapazität mitbringen, ja. Also Sam Bennett ist halt so ein perfektes Beispiel dafür.
Der ist eh ein krasser Rennfahrer. Also der müsste eigentlich noch viel mehr gewinnen, als was er tut, von dem, was er eigentlich als Rennfahrer ist. Also zumindest, wie ich ihn kennengelernt habe, ja.
Du bist ja beim Team Bora jetzt auch für das Scouting verantwortlich. Und nach welchem, wie schaut ihr da nach Fahrern? Der normale Weg ist ja eben durch die Nachwuchsklassen sich über Resultate und Ergebnisse für einen Profivertrag zu empfehlen. Andere Teams, weiß ich, wie Quickstep zum Beispiel, die machen schon seit Jahren auch ein bisschen breiteres Testprogramm. Also die schauen sich schon auch bei den Rennen irgendwie ein paar Fahrer heraus. Und laden die dann für Tests ein. Macht ihr sowas auch oder guckt ihr sogar noch weiter und ja, schaut auch mal in anderen Sportarten, was es da so für Athleten gibt, die ja vielleicht auch potenziell gute Radfahrer wären. Weil ich sage ja auch immer, dass die besten Radfahrer alle noch gar nicht Radfahren, weil ich eben auch oft mal Leute in meinem Leben getroffen habe, die dann, als sie sich mal aufs Rad gesetzt haben, echt erstaunlich gut waren und teilweise auch besser als viele ambitionierte Rennradfahrer. Wie geht ihr da vor? Was ist da so das übliche Prinzip oder auch das unübliche Prinzip, was Team Bora da im Scouting macht?
Also wir haben jetzt erst vor kurzem, also letzten Winter ein Projekt gehabt, wo wir einen Biathleten im Prinzip zum Radfahren gebracht haben. Haben wir im Prinzip mit Hilfe von eines anderen Teams fährt er jetzt in einem U23-Team. Das war so eine Geschichte, dass ich mir Sommerbiathlon angeschaut habe und dann auf einmal kam mein Vater auf mich zugelaufen. Der hat das Bora-Auto gesehen, weil ich an dem Wochenende das Auto zur Verfügung hatte. Und dann hat er gesagt, ja, Bora ans Grohe, ja, mein Sohn fährt auch gerne Fahrrad und macht aber Biathlon. Und ist aber den Ötztaler Radmarathon schon mal gefahren und da war der auch sehr gut. Und hat er mir seine Karte in die Hand gedrückt und dann habe ich mir das natürlich angeschaut. Also habe mir die Daten angeschaut, habe mir das schicken lassen, habe mich mit denen getroffen, wir haben eine Diagnostik gemacht Ja, und schlussendlich fährt er jetzt Fahrrad und wir schauen, was aus diesem Projekt wird. Also wir sind da extrem offen, auch für andere Sportarten. Ich denke, das ist, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wir gucken wirklich querbeet, weil ich gebe dir absolut recht, dass es Athleten da draußen gibt mit großen Motoren, sagen wir ja immer so schön, die nicht unbedingt momentan gerade Rad fahren. Das Problem, was wir nur haben, ist, dass wir momentan eben nur diese World Tour Struktur haben. Das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der einen extrem großen Motor hat und den lässt du Rennen fahren, dann heißt das noch nicht, dass der gleich auf World Tour Level auch seinen Motor umsetzen kann. Da muss er erstmal Feld fahren können, der muss sein Fahrrad beherrschen. Also, und das ist für einigen fällt es leicht, aber anderen kriegen das nie hin. Und das ist im Prinzip das Problem, wo wir auch immer wieder überlegen, was können wir tun, arbeiten wir mit anderen Teams zusammen, um solche Leute diesen Zwischenschritt zu ermöglichen. Um genau, dass wir sagen, wir sehen, du hast Potenzial, wir können dich mit Know-how und allem unterstützen, aber wir haben keine Rennen für dich. Also wir müssen dich irgendwo anders parken. Und das sind alles Ideen. Ohne Corona, glaube ich, hätten wir schon eine Lösung, aber wir werden auch in den nächsten Jahren da an so einer Lösung arbeiten. Das ist sicherlich ein guter Weg und ich bin auch kein Fan davon, dass die Kids schon zu früh nur noch Rad fahren, zumindest nicht Rennrad, sollen wirklich vielseitig sein. Es ist, glaube ich, gut, wenn sie dieses Kontaktfeld lernen, wenn sie das Feld fahren, wenn sie das früh machen, einfach technisch begabt sind, weil das lernen sie nachher sehr schwierig. Und wenn sie das haben, dann müssen sie nicht ihre Kilometer abspulen, dann können sie auch viele andere Sportarten machen, weil den Umstieg nachher, ich glaube, das ist gut möglich. Da gebe ich dir absolut recht.
Alright, dann die Zeit wird langsam knapp. Ich bin aber auch sehr zufrieden mit dem Interview von heute hier und bedanke mich herzlich, dass wir bei dir zu Gast sein durften, virtuell.
Ich sage auch vielen Dank für die Einladung und auch, du hast es angesprochen, auch mal ganz andere Fragen. Da wollte ich nur ganz kurz was zum Anfang sagen mit diesem ganzen Podcast. Also es ist nicht so, dass ich hier die Presselandschaft abtelefoniere und sage, juhu, sondern das sind Anfragen und ich mach das sehr gerne, weil ich sehr gerne Sachen teile. Und auf der anderen Seite auch da wieder für den Sponsor, für unser Team, man ist halt präsent. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Wir haben ja keine Rennen, wir können sonst nichts zeigen momentan. Und wenn das irgendwo auftaucht, ist, glaube ich, da auch nicht verkehrt. Das ist auch ein Grund, wieso so Podcast-Anfragen momentan eine ganz gute Sache sind, um einfach transparent zu erzählen, was wir so machen. Ich glaube, das ist für den Zuschauer manchmal auch interessanter als das ein oder andere Radrennen, wo er einfach nicht sieht, wo das Ganze herkommt.
Richtig, ja. Auf jeden Fall.
Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Und hoffentlich sieht man sich jetzt im Verlauf des Jahres nochmal bei einem Radrennen. Und auf jeden Fall alles Gute für den Rest der Saison und bis die Tage mal. Ciao.
Genau. Ja, genau. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.